Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
So, guten Morgen auch von mir. Wie schon erwähnt, wir sind heute beim letzten Teil unserer Predigtreihe Jesus. Wie der Name schon sagt, es geht um Jesus, um sein Leben. Wir hatten am Anfang die zwei Themen missverstanden und bewundert. Dann ging es ein bisschen in eine andere Richtung. Es kamen die Themen bekämpft und geopfert. Der Christoph hat da erzählt, wie die religiösen Führer ein Riesenproblem damit hatten, als Jesus mit dem Anspruch auftrat, Gott zu sein. Für seine Taten wurde er gefeiert, für seine Worte, für seine Weisheit mögen die Menschen ihn heute noch, sogar die Nichtchristen. Aber mit seinem Anspruch, Gott zu sein, daran scheiden sich die Geister. Wenn Jesus wirklich Gott ist, wenn das stimmt, was er gesagt hat, dann kann man nicht einfach nur nicken und weitergehen. Wenn man das annimmt, wenn man das wirklich für wahr hält, wenn man seine Liebe annimmt, dann wird es unser Leben verändern. Letzte Woche hat dann Peter erzählt, wie sehr uns Jesus liebt, dass er uns bedingungslos liebt, und dass unsere Antwort heißen muss, ihn zu lieben, Jesus zu lieben. Er fordert uns heraus, eine Beziehung einzugehen. Eine Beziehung, die von Leidenschaft geprägt ist, wie in einer Ehe. Peter hat dann noch gezeigt, so sein Bild, wie er geheiratet hat und so. Genau. Jesus fordert uns heraus zu einem Leben mit ihm, das manchmal schwierig ist. Manchmal ein Kampf ist, aber ein Leben in Fülle. Ein Leben, bei dem man Gottes Wunder sieht. Es ist die letzten Male auch schon angeklungen, wie es nach Jesu Kreuzigung, nach seinem Opfertod weiterging, dass er auferstanden ist. Genau. Genau, Christoph hat noch gesagt, dass am Kreuz zwar das Entscheidende passiert ist, dass er dafür unsere Sünden bezahlt hat, aber das Lebensverändernde ist eben erst mit der Auferstehung passiert, als die Menschen gesehen haben, dass Jesus wirklich lebt, dass sein Opfertod wirklich für die Schuld bezahlt hat und dass wir mit Jesus auferstehen können. Genau, so viel zum Rückblick. Heute bei der Auferstehung ist quasi mein Anfang. Es geht um das, was danach kam, um Himmelfahrt und um den verherrlichten Jesus. Jesus, der auf dem Thron sitzt bei Gott. Ich glaube, dass dieser Jesus, diese Seite von Jesus extrem wichtig ist für uns. Denn das ist der Jesus von heute. In den Evangelien lesen wir, wie Jesus war, was er geredet hat, wie er gehandelt hat, wie er geliebt hat und natürlich, wie er in die Ewigkeit reingewirkt hat. Und heute versuche ich halt darzustellen, was danach kommt, wie Jesus heute, wie er heute ist, wie er auf dem Thron sitzt, wie diese Seite von Jesus aussieht. Nach der Auferstehung hat sich Jesus nach und nach seinen Jüngern gezeigt. Mit seinen Jüngern meine ich jetzt nicht nur die 12, die ständig mit ihm unterwegs sind, sondern auch die, die ihn relativ viel begleitet haben, die geglaubt haben, dass er wirklich der Christus ist, der von Gott versprochene Retter, der Messias. Im Korintherbrief steht, dass einmal sogar 500 Leute den auferstandenen Jesus gesehen haben. Ich schätze mal, das war bei der Auferstehung, aber steht so genau nicht dabei. bei der Himmelfahrt, aber steht so genau nicht dabei. Wenn man die Geschichten liest, nach Jesu Auferstehung, vor seiner Himmelfahrt, wie dieser Jesus so war, dann wird einem relativ schnell klar, dass der Jesus nicht mehr so ganz in unsere Naturgesetze reinpasst. Er taucht plötzlich in geschlossenen Räumen auf. Die Menschen erkennen ihn nur, wenn Jesus das will. Er verschwindet von einem Augenblick auf den anderen. Und er ist an zwei Orten gleichzeitig. Das ist so schon schwer zu kapieren, dass für Jesus Raum und Zeit plötzlich keine Rolle mehr spielen. Aber dann kam nochmal eine Veränderung. Und was dann kommt, das beschreibt die Bibel zuerst mit relativ schlichten Worten. Lukas beschreibt es zum Beispiel: Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Oder in der Apostelgeschichte heißt es: Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und ein bisschen anders schreibt es Markus, ein bisschen mehr noch, das ist die Stelle, die auch kommt, wenn sie kommt. Genau. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Also Jesus geht von dieser Art Zwischenzustand wieder zurück zu Gott. Auf der rechten Seite des Königs oder des Hausherrn saß normalerweise der Thronfolger oder der Ehrengast. Also das war der beste Platz quasi neben dem Chef. Jesus geht zurück zu Gott in die Herrlichkeit, wo er schon war, bevor er auf die Erde gekommen ist. Jetzt muss ich ganz kurz. Entschuldigung. So, die nächste Folie. Dieser Mann ist Karl Barth. Einer der größten Theologen des letzten Jahrhunderts. Er war Dogmatiker. Das heißt, er versucht, die biblischen Inhalte in grundsätzlich gültige Lehraussagen zu formulieren. Karl Barth sprach immer wieder von Gott als dem ganz anderen. Dass Gott überhaupt nicht in unsere Vorstellung passt und mit uns nicht wirklich zu vergleichen ist. Und ein Zitat von ihm, das kommt auch oben: Wir sollen als Theologen von Gott reden. Wir sind aber Menschen und können als solche nicht von Gott reden. Wir sollen beides, unser Sollen und unser Nicht-Können, wissen und eben damit Gott die Ehre geben. Mir spricht Karl Barth da ziemlich aus dem Herzen. Es gehört eh nicht so zu meinen Stärken, meine Gedanken in Worte zu fassen. Ich muss meine Predigt da auch immer genau ausformulieren und so. Aber gerade wenn es dann wie heute um Dinge geht, die sowieso völlig unseren Verstand übersteigen, dann werde ich noch hilfloser. Noch jemand mit einstimmen oder so? Ich habe vorhin noch überlegt, dass ich heute eigentlich gar keine richtigen Lacher habe, aber die Kids erledigen das schon für mich. Okay. Genau, ich bin da ziemlich hilflos, wie ich das rüberbringen kann, wie der verherrlichte Jesus aussieht. Und drum ist es heute einfach meine Hoffnung, dass Gott durch die Bibel zu euch spricht. Ich habe ein paar Bibelstellen dabei und von zwei oder drei denke ich, dass sie wirklich euch ein bisschen das Bild vor Augen malen können. Ein Blick für den ganz anderen Jesus. Aber vorher noch was ganz anderes. Nächste Folie. Oh, nee, nächste Folie. Genau. Steffi Graf, so wie wir sie kennen, also ich denke, die meisten kennen sie noch, es ist schon ein paar Jahre her. Genau, Tennisspielerin, viele Jahre Weltranglisten-Erste, hat ihre Karriere beendet, hat geheiratet, Kinder bekommen. Vor ein paar Jahren wurde sie, also war ihre Karriere schon vorbei, und sie wurde dann in die Hall of Fame aufgenommen für die größten Sportler aller Zeiten. Und bei dem Festakt dazu sollte jemand ganz Besonderes die Laudatio halten, nämlich Andre Agassi, ihr Ehemann. Wir sehen jetzt einen Clip, kannst schon mal anfangen. Das Problem ist Englisch ohne Übersetzung und teilweise auch echt schwer zu verstehen. Darum werde ich dann ein bisschen nebenher die Übersetzung euch vorlesen.
I realize the words have yet to be invented that are large enough.
Okay. Kann ich noch ein bisschen Licht haben?
Colorful
ja.
Enough.
Okay.
Or true enough.
Ich stelle fest, dass die Worte noch erfunden werden müssen, die groß genug sind, ausdrucksstark genug und wahr genug, um das Herz und die Seele dieser Frau, die ich liebe, beschreiben zu können. Stephanie. Ich frage mich, was ich sagen kann, um dir gerecht zu werden, der Art, wie du dein Leben gelebt hast und den Leben, die du verändert hast. Ich beginne vor ein paar Jahren auf einer kleinen Tafel in unserer Küche. Ich hatte die Angewohnheit, jeden Abend die Kreide zu nehmen und auf die Tafel die vielen Dinge zu schreiben, die du für mich bedeutest. Manchmal nur eine kurze Zeile, manchmal eine kleine Geschichte. Aber immer aus der überfließenden Liebe eines dankbaren Herzens. Und sogar nach all diesen Monaten und Jahren, in denen ich dir jeden Abend geschrieben habe, gehen mir die Ideen nicht aus, dieses Leben, das mein Leben so erhellt, wiederzuspiegeln. Und jetzt, wie ironisch, soll ich in wenigen Minuten all diese Dinge in Worte zusammenfassen, die ich so an dir schätze. Dann erzählt er eine kleine Geschichte oder vielmehr ein Gleichnis. Das überspringe ich jetzt mal. Du hast nie Applaus gebraucht, um die Beste zu sein. Du hast es gebraucht, das Beste zu geben, das du geben kannst, um dich vollständig zu fühlen. Ob im Lärm der Stimmen auf dem Center Court oder in der Ruhe in unserem Schlafzimmer. Diese großzügige Seele, diese unnachgiebige Kraft, diese selbstverständliche Integrität wurde nicht einmal erschüttert. Tennis hat ihr einfach die Bühne und die Möglichkeit gegeben, diese inneren Qualitäten noch zu verbessern. Dir war die Tat schon immer wichtig, nicht einfach nur die Worte. Du hast dich nie über deine Erfolge definiert, sondern du warst erfolgreich wegen dieser Art, über die du dich definiert hast. Und jetzt nimmt es mir den Atem, wie ruhig du deinen Schläger niedergelegt hast, um Liebe und Mutterschaft zu leben, mit derselben Hingabe und den hohen Standards, die du schon immer von dir gefordert hast. Niemand hat je erlebt, dass du dir etwas auf deine Verdienste eingebildet hast. In der Tat, wie ich es schon häufig gesagt habe, wird jeder, der mit dir redet, sehr wahrscheinlich all die großen Dinge, die du getan hast, in 30 Sekunden vergessen haben. Aber er wird fühlen, dass du dich um ihn sorgst, dass du seine Gefühle wertschätzt und du ihn nicht gehen lassen wirst, bis er sich ganz verstanden gefühlt hat. Die Geschichtsbücher werden Folgendes für die Nachwelt aufzeichnen. Deine Fähigkeit, Widrigkeiten anzunehmen und dich darüber hinwegzusetzen, nach Verletzungen wieder zu spielen und zu gewinnen. Wieder, wieder und wieder. Und wenn zukünftige Generationen von deiner Kraft und Dominanz hören werden, könnten sie versucht sein zu denken, dass sie dich kennen. Aber für diejenigen unter uns, die damit gesegnet sind, aus nächster Nähe deine ruhige Demut zu sehen, dich zu beobachten, wie du deinen Sport mit unmissverständlicher Würde repräsentierst. Oder für diejenigen unter uns, die sogar noch mehr gesegnet sind, weil sie von deinem Lachen aufgerichtet werden, die von deinem großzügigen Herzen empfangen. Wir haben für immer etwas in unseren Herzen eingebrannt, das eine Statistik nicht erfassen kann. Wir sind tief berührt worden von deinem Leben. Du hast uns besser gemacht und wir werden nie wieder dieselben sein. Stefanie, du hast viele Jahre deines Lebens im Wettkampf verbracht. Aber hier, wo wir jetzt sind, in den Augen deiner Kinder und in meinem Herzen, gibt es niemanden, der es mit dir aufnehmen kann. Meine Damen und Herren, ich stelle Ihnen den großartigsten Menschen vor, den ich je gekannt habe, Stefanie Graf. Genau. Ja, er redet noch ein bisschen länger. Können wir ausschalten. Wenn Andrea Gassi über seine Frau redet, die Kinder großzieht, die den Haushalt macht, dann hört sich das zunächst nicht nach unserer Steffi an. Und doch, die Frau, die man jahrelang ständig im Fernseher oder in den Zeitungen gesehen hat, war nicht nur eine gute Tennisspielerin. Ihr Mann, der sie wohl kennt wie kein anderer, sagt, dass sie in ihrem neuen Leben mindestens genauso Weltklasse ist. Stell dir vor, es gäbe Seiten von Jesus, Seiten von Gott, die du bisher noch gar nicht gesehen hast. Stell dir vor, es gibt Seiten von Gott, Seiten von Jesus. Wenn du dies siehst, wirst du ihn noch mehr lieben, dann wirst du noch mehr fasziniert sein von dem, wer er ist. Je besser du ihn kennenlernst, desto mehr wirst du ihn lieben. Ähnlich bei Andrea Gassi. Je besser er seine Steffi kennenlernt, umso mehr liebt er sie. Und genauso kann es für euch auch sein mit Jesus. Je besser ihr ihn kennenlernt. Der Christoph hat vergangene Woche getwittert. Also er hat sich gerade mit Offenbarung und so beschäftigt und schreibt dann nur so einen Satz, dass es kaum zu glauben ist, dass der Jesus der Offenbarung der gleiche Jesus ist, wie er in den Evangelien steht. Und genau darum gebe ich euch heute einen kleinen Einblick, wie der Jesus der Offenbarung gerade am Anfang dargestellt wird. Denn genau das ist der verherrlichte Jesus, der bei Gott auf dem Thron sitzt. Johannes schreibt am Anfang der Offenbarung, wie es dazu kam, dass er die Offenbarung schreibt. Das heißt da, ich ist in dem Fall Johannes, ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune. Die Stimme sagt dann, schreib auf, was du jetzt siehst und so. Und dann, ich wandte mich um. Ist die nächste Folie eigentlich? Da steht auch die Bibelstelle. Ja, genau die vorherige. Da habe ich wohl was verdreht. Eins vor noch? Genau. Danke. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Denkt ihr noch an den Jesus der Evangelien? An den Jesus, von dem wir die letzten 5 Sonntage gehört haben? Ich kann euch die vielen Symbole, die da jetzt drinstecken, nicht alle erklären. Ich glaube, die Mitarbeiter vom Kinderabenteuer und so, die würden mich töten, weil wir vor 2 dann nicht fertig werden. Aber ich glaube, ihr merkt, dieses Bild hier, das steckt voller Kraft, voller Macht, voller Schönheit, voller unaussprechlicher Größe. Okay, weg von dem, was Johannes geschrieben hat, wie er das gesehen und erlebt hat. Und jetzt kommt quasi die übernächste Folie. Hin zu Paulus, der damals, als die Geschichte, um die es jetzt gehen soll, noch Saulus genannt wurde. Paulus war ein Mann, der die Bibel, oder beziehungsweise damals gab es nur das Alte Testament, wirklich richtig gut kannte. Er war bei einem der besten Lehrer der damaligen Zeit, religiösen Lehrer. Er lernte von früher Jugend auf, Gottes Gebote zu halten, und er war überzeugt von seinem Gott. Er war bereit, für ihn zu kämpfen. Und irgendwann kam dann der Tag, als er wirklich herausgefordert war, eine große Schlacht für seinen Gott zu kämpfen. Es ging um diese neue Sekte, die behaupteten, dass Jesus der Christus ist, der von Gott versprochene Retter. Dieser Jesus, der vor einiger Zeit hingerichtet war. Die Leute behaupten, das sei der Messias. Und für Saulus war klar, da muss er einschreiten. Die bringen die Leute durcheinander. Und drum hat er die Christen, die waren das verfolgt. Er hat sie einsperren lassen ins Gefängnis, hat sich dann in Jerusalem von den verantwortlichen Leuten Briefe gehen lassen, dass er auch in den anderen Städten, in Damaskus, quasi Macht hat, die Leute ins Gefängnis zu bringen. Und als sie dann unterwegs waren, kommt jetzt die Bibelstelle, aber ich werde sie nicht vorlesen. Oh, nee, zurück. Kommt da keine Bibelstelle? Okay, ist egal, ich erzähle es euch eh. Als sie unterwegs waren, kommt plötzlich ein helles Licht, das der Paulus dann sieht. So hell, dass Paulus zu Boden fällt. Hier auf dem Bild sieht man, jetzt war es da. Egal. Auf dem Bild sieht man auch, stammt aus irgendeiner Kirche, wie er Jesus sieht und von seinem Pferd runterfährt. Ich weiß nicht wirklich, ob er mit einem Pferd unterwegs war. Er sieht ein helles Licht und es ist so hell, dass er sich nicht halten kann. Und eine Stimme aus dem Licht sagt zu ihm: Saulus, warum verfolgst du mich? Und er versteht gar nicht, was hier los ist und fragt: Wer bist du? Und aus dem Licht kommt die Stimme: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus wusste relativ viel über Gott. Er kannte das Alte Testament richtig gut, wo ja viel von Gott gesagt wird. Aber der verherrlichte Jesus, ein Jesus bei Gott, passte in sein Denken gar nicht rein. Wie sehr steckt ihr in manchen Dingen in eurem Denken fest? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Jetzt kommt das nächste Bild. Jetzt kommt gleich das nächste Bild. Also ich muss entschuldigen, es ist wahrscheinlich meine Schuld. Es kann sein, dass manches ein bisschen durcheinander war in der Präsentation. Was wir von Gott sehen, sind oft nur so einzelne Punkte. Bibelstellen, die wir lesen, Erfahrungen, die wir machen und ja, auch manches, was wir von anderen Leuten hören. Vieles, das, was wir dann dazu machen, sind Interpretationen, wie wir, ja, was wir dann verstehen, was da wirklich passiert ist. Und aus den einzelnen Punkten, die wir sehen, malen wir uns dann irgendein Bild, wie das Ganze wohl aussieht. Und dabei kann man sich ganz schön irren. Punkte, was seht ihr hier? Stern? Sieht jemand was anderes? Ein Stern, okay, machen wir weiter. Genau, da ist er, der Stern. Vielleicht sieht das Ganze aber auch so aus. Sind die gleichen Punkte, aber eine völlig andere Form. Oder vielleicht sieht es auch so aus. Oder vielleicht sogar so. Oder vielleicht sogar, darauf wären wir gar nicht gekommen, so. Okay, nochmal zurück zu dem Stern. Wenn das euer Denken ist, oder beziehungsweise das Denken von Paulus. Wenn man so in seinem Denken so drin ist und es kommt ein Punkt, der nicht so ganz dazu passt, das kriegt man da noch irgendwie hin. Da kann man sein Denken auch noch so zurechtbiegen. Aber was dem Paulus da passiert ist, das hat so ganz und gar nicht zu seinem Denken gepasst. Der Punkt passt überhaupt nicht in das Bild, das er bisher von Gott hatte. Und er hat gemerkt, er muss umdenken. Er sah plötzlich eine ganz neue Seite von Gott. Und er hat gemerkt, er hat Gott bisher völlig falsch verstanden. Genau, alle seine früheren Erfahrungen passten super in das Bild, das er früher von Gott hatte. Aber dann sieht er den verherrlichten, den erhöhten Jesus und es passt plötzlich überhaupt nicht mehr rein. An der Stelle hat sich das Leben von Paulus völlig verändert. Er war nach wie vor ein Eiferer für Gott, der sich voll für Gott eingesetzt hat. Aber die Richtung hat sich total verändert. Aus dem Christenverfolger wurde ein Missionar für Christus. Seine ersten Predigten waren sicher nicht so gut durchdacht wie die Dogmatik von Karl Barth. In der Bibel heißt es am Anfang nur, er verkündigte Jesus als den Christus, als den Messias und als Gottes Sohn. Aber so nach und nach hat er Jesus besser kennengelernt. Um Jesus wirklich umfassend zu kennen, um ihn umfassend kennenzulernen, müssen wir alle Seiten von ihm betrachten und in unser Bild mit einbeziehen. Es gibt oft Bibelstellen, die blendet man ganz gern aus, weil man sie einfach nicht so in sein Denken mit reinkriegt. Aber wir müssen offen sein für so neue Seiten, um ihn immer besser kennenzulernen, um ihn immer mehr zu lieben. Paulus hat in der Zeit danach viel über Jesus gehört. Er hat die Jünger gefragt, was war da? Er hat gehört, was Jesus geredet hat, was er getan hat. Und er hat durch den Heiligen Geist dann auch immer mehr von Gott erfahren, wie Gott wirklich ist. Er hat seine eigenen Erfahrungen gemacht. Und dann, so mit der Zeit, wurde er wohl zum ersten großen Dogmatiker der Christenheit. In seinen Briefen, die in der Bibel sind, lehrt er uns so viel und wir lernen bis heute so viel über Gott. Briefe, die er an die Römer, an die Korinther, Galater, Epheser geschrieben hat, die bis heute für uns ganz, ganz wichtig sind, um über Gott einfach mehr zu erfahren. Es ist dasselbe Jesus wie in den Evangelien, aber doch ist es irgendwie anders. Es ist der göttliche Jesus. Es ist der Sieger. Es ist derjenige, der bei Gott ist, so wie er schon vorher bei Gott war. Es ist der Erbe Gottes, der uns an seinem Erbe teilhaben lässt. Es ist der Vollender. Der Paulus, der so verändert wurde und das so mehr gesehen hat, wie Gott wirklich ist, das schreibt dann auch in seinen Briefen, habe ich gesagt. Und eine Stelle davon will ich euch jetzt zeigen, vorlesen, einfach um euch ein bisschen in das Bild mit reinzunehmen, wer und wie dieser verherrlichte Jesus ist. Genau. Dieser, also Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Ich will da gar nicht so viel dazu sagen und ich wüsste auch nicht was. Ich bitte euch, sucht euch aus dem Text mal eine Formulierung, einen Satz raus und nehmt den mit nach Hause. Nehmt den mit in die Woche. Ihr könnt ihn euch merken, ihr könnt ihn euch aufschreiben. Wenn ihr nichts zum Schreiben habt, kommt nach vorne, ich finde schon irgendwie was. Lasst euch von dem Bild, das Paulus hier beschreibt, berühren und ja, lernt diesen neuen Jesus kennen. Ich werde die Bibelstelle nochmal vorlesen und wir werden sie ganz am Schluss, wenn hier rum ist, nochmal einblenden. Sucht euch einen Satz raus, der euch vielleicht ganz besonders bewegt und der euch in der nächsten Woche ein bisschen prägen kann. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Zum Schluss habe ich noch ein Gebet, das auch Paulus formuliert hat. Man merkt daran, wie wichtig es Paulus ist, dass man die verherrlichte Seite von Jesus kennenlernt. Dass man die Herrlichkeit sieht. Das hat Paulus völlig verändert und ich glaube, es kann auch uns verändern. Und die nächste Folie gleich. Und ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, dass er euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Also das betet quasi Paulus für die Epheser beziehungsweise für uns. Er gebe euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu vermessen ist an der gewaltigen Macht, die er an Christus wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Dort thront er jetzt, hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen in dieser und auch in der zukünftigen Welt hat. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt und er hat ihn, der über alles herrscht, auch der Gemeinde zum Haupt gegeben. Der Gemeinde, die sein Leib und seine Fülle repräsentiert, die Fülle dessen, der das All und alles erfüllt. Ich würde das Gebet jetzt gern mit euch zusammen beten. Band kann schon nach vorne kommen. Ich habe dafür das Gebet ein bisschen umformuliert, dass es eben nicht mehr Paulus ist, der betet, sondern dass wir für uns beten. Ich fände gut, wenn wir zu dem Gebet alle aufstehen. Zum einen glaube ich, dass das nicht irgendein Gebet ist für schönes Wetter oder so, sondern dass es wirklich was ganz Besonderes ist, dass wirklich was ist, das uns verändern kann. Und zum anderen glaube ich, wenn ihr heute ein bisschen erkannt habt, wie groß dieser Gott ist, dieser verherrlichte Jesus, dass es einfach mal gut ist, in Ehrfurcht vor ihm aufzustehen. Also, wenn noch jemand sitzt, jetzt aufstehen. Genau. Ich bitte dich, also zusammen, ich bitte dich, Gott unseres Herrn Jesus Christus, Vater der Herrlichkeit, dass du mir durch deinen Geist Weisheit gibst und mir zeigst, wie du selbst bist, dass ich dich erkennen kann. Gib meinem Herzen erleuchtete Augen, damit ich sehe, zu welch großartiger Hoffnung du mich berufen hast und damit ich weiß, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf uns, die Heiligen, wartet. Damit ich erkenne, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die du an Christus wirken ließest, als du ihn von den Toten auferwecktest und in den himmlischen Welten an deine rechte Seite setzte. Dort thront er jetzt, hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen hat, in dieser und auch in der zukünftigen Welt. Du, Herr, hast ihm alles zu Füßen gelegt und du hast ihm, der über alles herrscht, auch der Gemeinde zum Haupt gegeben. Der Gemeinde, die sein Leib ist und seine Fülle repräsentiert. Die Fülle dessen, der das All und alles erfüllt. Ja, und so bitte ich dich, Gott, dass du uns erfüllst mit der Weisheit, dass wir dich erkennen. Ich möchte dich bitten, dass wir sehen, wie herrlich du bist. dass du wirklich alles in allem bist, dass nichts ohne dich ist, dass alles durch dich Bestand hat. Bitte öffne uns Augen für dich, Augen für deine Realität. Bleibt einfach stehen und macht das Lied der Band auch zu eurem Gebet. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.